about you long before we met. You're winsome and you're young, at least that's what they said. Underneath your glitter and your... Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Marie erzähl mal. Und heute habe ich euch ein Thema mitgebracht, was mich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Sagen wir körperlich schon seitdem ich 15 oder 16 gewesen bin und so, dass ich mich richtig damit beschäftigt habe, weil ich weiß, was mit mir los ist. Das ist ungefähr seit 1,5 bis 2 Jahren so. Ja, es geht heute um das Thema Hochsensibilität. Und das ist ein sehr häufig angefragtes Thema bei euch gewesen. Als ich euch irgendwann mal auf Instagram davon erzählt habe, und ich lasse das auch so immer mal wieder fallen, seitdem bekomme ich ganz viele Anfragen, ob ich nicht mal über das Thema quatschen könnte, einfach so aus meiner Sicht. Und ich dachte die ganze Zeit, ach Mann, ich bin so eine krasse Hobbypsychologin und ich weiß überhaupt nicht, ob euch das irgendwie was bringt, wenn ich euch mit dem Thema jetzt zuquatsche, weil ich kann halt immer nur von meiner Perspektive erzählen. Aber genau deswegen heißt dieser Podcast ja Marie erzähl mal und nicht Frau Dr. Nova erzählen Sie mal, was Sie da in Ihrem Psychologiestudium gelernt haben. Und deswegen geht es heute um das Thema Hochsensibilität. Ich habe nämlich letztens was mit euch geteilt. Also wenn ich von euch rede, rede ich von den Leuten, die mir auf Instagram folgen. Ich glaube, das müssten eigentlich die meisten sein, die sich diesen Podcast hier anhören. Wenn nicht, dann guckt gern mal auf Instagram vorbei. Ihr könnt mir dort immer schreiben, wenn ihr irgendwelche Podcast-Vorschläge habt. Wenn ihr möchtet, dass ich über bestimmte Themen einfach mal frei rausquatsche. Hier gibt es nämlich kein Skript, kein Nichts. Ich erzähle einfach nur und quatsche euch mit den Dingen zu, die ich übers Leben so gelernt habe oder über mich rausgefunden habe. Und vielleicht helfe ich damit dem oder der einen oder anderen. Ja, letztens habe ich auf Instagram eine Story gepostet und es ging um Socken. Ich habe nämlich in meinen Instagram-Stories nie Socken an, es sei denn, ich bin gerade im Flur und dabei, meine Schuhe anzuziehen. Und da habe ich euch erzählt, dass ich immer Socken ohne Nähte brauche und dass, wenn es irgendwie möglich ist, ich lieber auf Socken verzichte. Daraufhin habe ich so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, boah Marie, so geht's mir auch, mich stört das total, wenn an einer Socke eine Naht dran ist. Und dann habe ich vielen zurückgeschrieben und meinte so, ach, du bist wohl auch hochsensibel. Und ich glaube, dass ich an dem Tag eventuell ein paar Menschen diagnostiziert habe. Und ich will damit überhaupt nicht sagen, dass jeder Mensch, der irgendwas gegen Nähte an Socken hat, gleich hochsensibel ist. Aber ich habe auch herausgefunden die letzten Jahre, dass es ein ziemlich guter Indikator dafür ist, ob man hochsensibel ist oder nicht. Falls ihr also auch nach dieser Folge das Gefühl habt, ich habe endlich eine Antwort darauf, warum ich keine Socken mit Nähten anziehen kann, dann schreibt mir auf jeden Fall bei Instagram oder hinterlasst mir eine Bewertung für diesen Podcast hier und schreibt rein, ich bin eine von euch. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann dem einen oder anderen, der einen oder anderen erzählt, du beschäftige dich doch einfach mal ein bisschen mit dem Thema Hochsensibilität. Und ganz viele von den Menschen, denen ich da geschrieben habe, haben gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass ich in Berührung mit diesem Thema gekommen bin. Und ich habe mir schon öfter mal Gedanken gemacht, was eigentlich mit mir los ist. Und ich wollte mich schon länger mal mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigen, aber irgendwie habe ich es bis jetzt nicht gemacht. Und bingo bongo, da bin ich und quatsch mit euch heute über Hochsensibilität, weil ich glaube, es ist so ein neues Thema. Es wird da auch nicht so darüber gesprochen, weil es halt immer neue Diagnosen gibt. Es gibt halt immer irgendwas, was man irgendwie ist. Und deswegen habe ich auch so ein kleines bisschen Angst, darüber zu sprechen, weil ich mich ganz gerne mal selbst diagnostiziere mit gewissen Dingen, die mir aber dabei helfen, mich besser einzuschätzen und die mir vor allem dabei helfen, meinen persönlichen Akku, den ich eingebaut habe, dass der nicht so schnell leer wird, dass ich einfach gut über den Tag komme, ohne dass mir zu viel Energie gezogen wird. Ich erkläre euch auch gleich, was es damit auf sich hat. Dadurch, dass ich keine Notizen habe, hoffe ich, dass ich gleich dran denke. Ich möchte aber erstmal beginnen mit einem kleinen Test. Ich habe nämlich im Internet einen Test rausgesucht und den findet ihr. Wo findet ihr den? Ich poste euch am besten den Link mal in die Podcast-Beschreibung. Dann könnt ihr da direkt nachschauen. Ich würde sagen, ihr schnappt euch jetzt einen Stift und einen Zettel und ihr macht einen Strich, wenn eine Aussage auf euch zutrifft. Es sind insgesamt 30 Punkte, die ihr holen könnt auf unserer kleinen Hochsensibilitätsskala. 30 Punkte. Und ich möchte, dass, wenn ihr diesen Test gemacht habt, dass ihr mir bei Instagram schreibt, wie viele Punkte ihr dort in dem Test habt. Und dann können wir alle mal gucken, ob ihr euch wirklich selber als hochsensibel einschätzen würdet oder ob ihr denkt, ach, ist eigentlich völliger Blödsinn. Ich denke nicht, dass ich in besonderem Maße sensibel auf irgendwas reagiere. Ich finde aber, dass diese Fragen von diesem Test schon ziemlich gut zusammenfassen, wobei es bei Hochsensibilität geht. Was vielleicht auch so die Problematiken von hochsensiblen Menschen sind. Und ich lese sie euch einfach mal vor. Ich fand das nämlich sehr spannend. Also, wir fangen an. Erstens, ich reagiere empfindlich auf Geräusche, Bewegungen und Licht. Zweitens, ich bin ziemlich schmerzempfindlich. Drittens, ich erschrecke sehr leicht. Viertens, ich habe eine reiche Gedankenwelt und empfinde Eindrücke und Emotionen sehr intensiv. Fünftens, ich bin ein gründlicher Denker, auf andere wirke ich oft nachdenklich. Sechstens, mir kommen schnell die Tränen. Siebtens, melancholische oder klassische Musik, schöne Landschaften oder beeindruckende Kunstwerke können intensive Emotionen in mir wecken. Achtens, ich habe eine ausgeprägte Empathie. Geht es einem Menschen in meiner Umgebung nicht gut, fühle ich mich automatisch auch schlecht. Neuntens, Mimik und Gestik meiner Mitmenschen verraten mir genau, wie es in ihnen aussieht. Zehntens, ich kann mich stundenlang in Tagträumen verlieren. Elftens, es fällt mir häufig schwer, mich zu entscheiden. Zwölftens, ich bin ein sehr hilfsbereiter Mensch, manche sagen mir ein Helfersyndrom nach. Dreizehntens, ich kann es nicht ertragen, wenn jemand ungerecht behandelt wird. Vierzehntens, ich neige sehr zu Fremdschämen. 15. Ich mache mir häufig Sorgen um die Zukunft, nicht nur meine eigene, sondern auch die der kommenden Generationen. 16. Städtereisen empfinde ich als anstrengend und teilweise als überfordernd. 17. Ich bin konfliktscheu und sehr kompromissbereit. Kommt es doch zu einer Auseinandersetzung, beschäftigt sie mich noch sehr lange danach. 18. In dem Bemühen, anderen zu helfen, vergesse ich häufig, auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten. 19. Wenn ich kritisiert werde, geht mir das sehr nah und beschäftigt mich noch lange. 20. Meine Freunde sagen, ich kann gut zuhören. 21. Veranstaltungen mit vielen Menschen empfinde ich als anstrengend. Ich hätte dann lieber meine Ruhe. 22. In meiner Partnerschaft ist es mir neben einer tiefen Verbundenheit wichtig, dass ich mich geborgen fühle und ganz ich selbst sein kann. 23. Bei neuen Bekanntschaften fällt es mir schwer, mich zu öffnen. Fremden begegne ich eher reserviert und zurückhaltend. 24. Wenn ich etwas Trauriges in den Nachrichten sehe, geht mir das sehr nah und kann meine Stimmung für den Rest des Tages beeinflussen. 25. Wenn Kleidung auch nur im geringsten kratzig ist, kann ich sie nicht tragen. 26. Ich arbeite sehr sorgfältig und gewissenhaft. 27. Im Job wünsche ich mir eine Aufgabe, die mir sinnvoll erscheint und bestenfalls dazu beiträgt, die Welt ein bisschen besser zu machen, wenn auch nur für einzelne Menschen. 28. Wenn ich hungrig bin, schlägt mir das schnell auf die Stimmung und Konzentrationsfähigkeit. 29. Ich brauche Rückzugsmöglichkeiten, um Energie zu tanken. Und 30. Ich mag keine Filme oder Serien, in denen Gewalt eine große Rolle spielt. Ich bin super gespannt auf eure Ergebnisse von diesem mini kleinen Test. Hier ist weder angegeben, wie viele Punkte man braucht, um wirklich hochsensibel zu sein. Das Ganze ist kein medizinischer Test und ihr bekommt jetzt dadurch keine Diagnose aufgedrückt, sondern das ist einfach ein gutes Werkzeug, um rauszufinden, bin ich denn eher sensibel? Bei der Hochsensibilität habe ich persönlich zum Beispiel oftmals das Problem, dass ich eben nicht in Menschenmassen gehen kann, dass gerade viele Menschen und eine große Lautstärke, dass das die Punkte sind, die mein Energielevel sehr, sehr schnell nach unten rasen lassen. Und seitdem ich das weiß, vermeide ich zum Beispiel Situationen, wo ich zu den Stoßzeiten einkaufen gehe oder auf Konzerte gehe oder Festivals. Ich war noch nie auf einem Festival und habe das ehrlich gesagt auch nicht vor. Ich weiß aber auch, dass Konzerte auf unserem Marktplatz früher, als ich eben dachte, das ist halt das, was man tut, wo man hingeht, um cool zu sein als Jugendliche. Wenn denn schon mal Markt ist, dann geht man da eben hin. Und da ging es mir aber sehr, sehr oft sehr, sehr schlecht. Und das ging sogar so weit, dass ich Herzrasen bekommen habe. Also bei mir hat sich meine Hochsensibilität auf mein Herz geschlagen, dass ich habe Panikattacken gekriegt und bin mit diesem Herzrasen, von dem ich ja früher nicht wusste, warum ich das bekomme, bin ich zum Kardiologen gegangen. Und damals war ich 17. Ist also auch schon ein paar Jährchen her. Ich bin ja jetzt 32. Und dort habe ich ein Langzeit-EKG bekommen. Und bei diesem Langzeit-EKG wurde mir auch gesagt, oder ich wurde vorher gefragt, in welchen Situationen tritt das Herzrasen auf, und ich sollte mich in Situationen begeben, die dieses Herzrasen auslösen. Und damals habe ich schon gesagt, es ist immer dann, wenn ich in Menschenmassen bin, in lauten Situationen, in vollen Situationen und auch, wenn mir jemand körperlich nahe kommt. Also wenn ein fremder Mensch mich anfasst irgendwo, dass mir dieser persönliche Space einfach wahnsinnig wichtig ist und für mich wahnsinnig heilig. Und das ist natürlich mit 17 sehr, sehr viel schwieriger gewesen, sich den zu erkämpfen, weil ich auch eine sehr leise Persönlichkeit bin und eben sehr introvertiert und nicht darauf geguckt habe, was mir gut tut, sondern oftmals auch drauf geguckt habe, was ist denn gesellschaftskonform, was macht man denn? Und früher haben sich nun mal in der Schule alle umarmt und Küsschen gegeben, um sich zu begrüßen. Und alleine das schon ist mir eigentlich häufig zu viel gewesen. Ich hatte dann also dieses Langzeit-EKG dran und in den 24 Stunden habe ich versucht, mich in so viele Situationen wie möglich zu begeben, die dieses Herzrasen von damals ausgelöst haben. Ich habe mich also umarmen lassen. Oh Gott, das ist ganz komisch, das zu sagen während Corona. Ich wurde so lange nicht umarmt und das hat meine Hochsensibilität auf jeden Fall sehr gut getan. Aber ich habe mich umarmen lassen, ich habe mich streicheln lassen. Ich war da, wo es laut war, da, wo viele Menschen waren. Das heißt, ich war einkaufen zu Stoßzeiten. So, ich habe alles mitgemacht und ich habe richtiges Herzrasen bekommen. Später hat sich herausgestellt, dass es eine Panikattacke gewesen ist. Und wer von euch schon mal Panikattacken hatte, weiß, dass sich das so anfühlt, als würde man gleich sterben. Das Herz schlägt bis sonst wohin, man schwitzt, so eine richtig ausgewachsene Panikattacke wünsche ich wirklich niemanden, weil das ist so, so schrecklich. Und ich wusste damals nicht, dass das Panikattacken sind, sondern ich dachte, ich habe einen Herzfehler. Ich bin dann also zurück zur Kardiologin gegangen und dort hat man nichts gesehen. Ich habe das ja gespürt, dass das Herz rast. Aber das, was ich gespürt habe und das, was tatsächlich in meinem Körper los war, das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Und die Kardiologin, die die hat dann gesagt, und ich, wie gesagt, ich bin keine Kardiologin, ich bin keine Ärztin und es ist verdammt viele Jahre her, aber sie hat mir von einem Phänomen erzählt, dass sich so ein Blutgefäß um das Herz legt und das auch manchmal so ein bisschen einengen kann. Und dass, wenn man dann solche Anzeichen hat, also dieses Herzrasen und so, dass man dann einfach Beta-Blocker nehmen soll. Mir wurden also Beta-Blocker verschrieben. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, das sind Blutverdünner, die das dann hätten besser machen sollen. Sagen wir es einfach mal so. Ich will mich jetzt gar nicht so in medizinisches Terrain begeben. Auf jeden Fall habe ich Beta-Blocker mit nach Hause bekommen und die Diagnose, dass irgendwas mit meinem Herz nicht stimmt. Man glaubt den Ärzten natürlich und deswegen bin ich ganz, ganz viele Jahre davon ausgegangen, dass ich ein Problem mit meinem Herzen habe. Und sie hat mir immer gesagt, das könnte eine OP heilen. Man kann dort minimalinvasiv dieses Blutgefäß veröden. Und weil ich natürlich eine absolute Schisserin bin, habe ich das nie machen lassen, weil es war ja auch, es war ja gar nichts auf dem Papier, sondern das war ja nur Hörensagen. Und da wurde mir auch gesagt, dass, ja, da guckt man dann halt einfach rein und guckt, wie man das veröden kann. So, wow, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde also fehldiagnostiziert. Und das ist erst Jahre später rausgekommen, nachdem ich die ein oder andere Beta-Blocker-Tablette in mich reingestopft habe, weil es mir in bestimmten Situationen einfach wahnsinnig schlecht ging. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich damals drauf gekommen bin. Es muss mit Sicherheit das Internet, YouTube, irgendwas gewesen sein, dass ich von Panikattacken erfahren habe und wie schlimm die sind und wie sich die Leute da fühlen. Und da habe ich rausgefunden, dass das passiert durch Situationen, die ich mich begebe, die mir einfach nicht gut tun, die mir zu viel sind. Und das war die Info, die ich jahrelang hatte. Okay, mir sind gewisse Dinge einfach zu viel. Und ich wusste, ich habe einen gewissen Akku oder jeder Mensch hat einen gewissen Akku und es gibt Dinge, die sich positiv auf den Akku auswirken. Das sind zum Beispiel bei mir die Pflanzenpflege oder wenn ich fotografiere, das sind Dinge, die ich liebe und die meinen Akku auffüllen. Und dann gibt es Dinge, die den Akku entleeren, also die dem richtig den Saft raussaugen. Und das funktioniert bei manchen Dingen dann sehr schnell. Das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt auf einem lauten Festival wäre, dann wäre mein Akku von jetzt auf gleich, das würde vielleicht eine halbe Stunde dauern, dann wäre ich komplett unten und würde die Panikattacke meines Lebens bekommen. Aber dann gibt es auch Dinge, die gehen mal und die ziehen mir ein bisschen was, zum Beispiel Telefonate. Aber nicht jeder Mensch hat die gleichen Dinge, die ihm Akku geben und saugen. Und da kommt ja auch wieder so ein kleines bisschen die Introvertiertheit und die Extravertiertheit. Also je nachdem, auf welchem Spektrum man sich befindet, zieht man die Energie eher aus Gesellschaft. Und das sind Menschen, die gerade jetzt zu Corona-Zeiten sehr darunter leiden, weil der Akku quasi dauernd leer ist, weil sie auf sich allein gestellt sind. Hier denke ich gerade an Menschen, die alleine wohnen und durch die Situation auch viel alleine durchgehen müssen. Und dann gibt es Menschen, die ihren Akku damit aufladen, indem sie alleine sind, für sich sind, Ruhe haben. Ich liebe das zum Beispiel bei mir zu Hause, wenn nichts läuft. Kein Fernseher, keine Musik, kein gar nichts. Und ich nur für mich bin, dann lädt sich mein Akku so krass schnell auf. Aber ich kann euch sagen, dass selbst ich in dieser ganzen Corona-Situation jetzt langsam an einen Punkt komme, wo ich mir denke, oh Gott, so ein kleines bisschen Gesellschaft würde mir auch gerade sehr gut tun. Ich freue mich also sehr darauf, wenn sich, falls sich irgendwann die Situation vielleicht so ein kleines bisschen wieder ändert. Ich habe schon gesagt, dann gehe ich auf die Straße und umarme einen fremden Menschen, aber dann wäre mein Akku wahrscheinlich gleich wieder bei null und ich würde eine Panikattacke bekommen. Ja, auf jeden Fall ist das so ein bisschen dieses Konstrukt von Hochsensibilität. Also hochsensible Menschen haben einfach sehr starke Antennen für alles, was um sie rum passiert und können ganz schwierig Dinge ausblenden, die in dem Moment nicht wichtig sind. So hört man zum Beispiel bei Gesprächen zu, die am Nachbartisch sind, oder das äußert sich ehrlich gesagt bei allen hochsensiblen Menschen ein kleines bisschen anders, aber ich bin halt völlig an. Sobald ich mein Safe Space, also meine Wohnung verlasse, bin ich einfach, ich bin so an, dass ich vor ein paar Jahren mal eine Frau auf der Straße angequatscht habe. Und diese Frau, die kam mir so bekannt vor. Ich wusste, dass ich die kenne und deswegen habe ich die begrüßt. Ich bin ihr entgegengekommen und habe so gesagt, hallo. Aber ich wusste nicht, wie sie heißt. Also das habe ich, glaube ich, einfach vergessen. Und sie hat mich so komisch angeguckt, dass ich dachte, die erinnert sich wohl gar nicht mehr an mich. Und dann dachte ich zu Hause, oh Gott, weil ich leide unter toxischer Scham. Mir ist alles so unendlich peinlich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwas Komisches mache, dass ich mich dann so in Grund und Boden schäme. Ich bin dann also nach Hause gegangen und habe drüber nachgedacht, habe so gedacht, woher kenne ich diese Frau? Wie heißt die? Und warum hat die mich so komisch angeguckt? Und irgendwann ist es mir eingefallen. Ich kannte diese Frau überhaupt nicht. Es war die absolute fremde Frau für mich. Aber ich habe sie einmal gesehen. Und das war in einem Bus. Und es war ein Nachtbus. Und wir waren dort vielleicht zu dritt oder viert drin. Und sie war die einzige Frau, die mir sozusagen gegenüber gesessen hat, also die in meinem Sichtfeld war. Und ich habe sie die ganze Zeit so gemustert und habe mir alles so genau eingeprägt, wie die Lichter da waren, wie ich gesessen habe, wie was für ein Lied da kam. Und alles hat auf mich eingeprasselt und ich habe mir dieses Gesicht so krass eingeprägt, dass ich das Gefühl hatte, dass ich diese Frau kenne. Und das, finde ich, ist für mich der Inbegriff von Hochsensibilität. Ich konnte nämlich nicht ausblenden, dass sie einfach nur irgendeine random Person im Bus ist, sondern alle Synapsen waren offen. Das in meinem Kopf war das absolute Feuerwerk. Naja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ich dann rausgefunden habe, dass ich diese Person eigentlich nicht kenne, und habe mich geschämt und schäme mich bis heute. Und das ist mit Sicherheit circa 7 Jahre her oder so. Kennt ihr das? Wenn man sich einfach so todesschämt für so sinnlose Sachen, die man irgendwann mal gesagt hat oder gemacht hat, wo jemand vielleicht ein bisschen komisch drauf reagiert hat oder nicht so, wie man das wollte, reagiert hat. Oh, das jagt mich, wenn ich abends schlafen möchte. Ja, es holt mich immer wieder ein. Allgemein muss ich sagen, dass ich nach einer eher schwierigen Zeit mit meiner Hochsensibilität, weil ich damit überhaupt nicht umgehen konnte, weil ich mich ständig falsch verhalten habe irgendwie, sodass meine Akkus einfach ständig leer gewesen sind, weil ich so gesellschaftskonform wie möglich leben wollte. Das heißt, ich habe eben versucht, lange wach zu bleiben, obwohl das gar nicht zu mir passt. Ich habe versucht, Horrorfilme zu gucken, obwohl ich lieber gern den ganzen Tag Gilmore Girls gucke. Und zwar immer und immer und immer wieder, weil da nichts passiert. Ich liebe Kinderserien. Ich liebe das, wenn es nicht aufregend ist, wenn ich das vorhersehen kann, was passiert, weil ich ansonsten einfach nicht schlafen kann und Panikattacken bekomme. Ich habe mich immer wieder dagegen gewehrt. Und seitdem ich aber sage, nee, das tut mir einfach nicht gut, warum sollte ich denn Party machen, nur weil andere Party machen? Gut, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her. Ich mit 32 gehen ja die wenigsten jetzt am Wochenende regelmäßig Party machen und jetzt gerade ja sowieso nicht. Seitdem ich da einfach ein bisschen auf mich höre und sage, wisst ihr was? Ist mir doch egal, ob ich komische Nachrichten bekomme von Leuten, die sagen, du hörst immer noch Bibi Blocksberg oder du guckst die und die Kinderserie. Ich bekomme sehr, sehr viel mehr Nachrichten von Leuten, die mir sagen, boah, das ist so cool, dass du das zeigst, weil ich dachte wirklich, dass ich damit alleine bin und irgendwie fühle ich mich jetzt besser, dass ich nicht alleine bin und samstags die Pfefferkörner gucke. Ich liebe die Pfefferkörner. Also, keine Ahnung, das sind alles so Dinge, die andere hochsensible Menschen auch machen. Wie gesagt, nicht jeder hochsensible Mensch ist gleich und hört Bibi Blocksberg zum Einschlafen und guckt samstags die Pfefferkörner, ja, versteht mich da nicht falsch. Aber es gibt so gewisse Punkte, in denen sich die eher sensibleren Menschen doch ähnlicher sehen. Das kann auch mit dem aktuellen Weltgeschehen zusammenhängen. Ich als hochsensible Person habe zum Beispiel große Probleme damit, mir das aktuelle Weltgeschehen jetzt jeden Tag reinzuziehen. Natürlich ist es wichtig, sich ein bisschen auszukennen und sich zu gewissen Dingen zu belesen, aber ich weiß ganz genau, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann muss ich gar nicht erst die Tageszeitung aufschlagen oder in irgendwelche Newsportale reingehen, weil das macht mich total fertig. Und dann ist mit mir auch nichts mehr anzufangen. Also dann weiß ich, okay, ich gucke mir jetzt halt die Happy News an. Und ja, dann verschließt man vielleicht die Augen mal einen Tag lang vor dem Weltgeschehen. Aber dann geht es mir damit einfach ein bisschen besser und ich kann mich den härteren Sachen wieder widmen, wenn ich einfach auf einem anderen Level bin. So, und das bedeutet für mich Hochsensibilität. Ich weiß ganz genau, wie mein Energiehaushalt ist, wie viel ich vertrage, wie ich meinen Akku wieder aufladen kann und das möglichst schnell. Das funktioniert zum Beispiel auch sehr gut und das ist der Haupttipp an alle, die auch das Gefühl haben, dass sie hochsensibel sind. Habt ihr schon mal Noise-Canceling-Kopfhörer ausprobiert? Oh mein Gott, sie haben mein Leben verändert. Ohne Mist. Ich habe früher so krasse Probleme gehabt, das Haus zu verlassen, wenn ich wusste, ich muss jetzt einkaufen. Da ist das Licht, da sind die Geräusche, da sind die Gerüche. Ich konnte mich also gar nicht aufs Einkaufen konzentrieren. Aber es geht natürlich, dass man gewisse Reize, wenn man sie nicht von Natur aus ausschalten kann, dass man sie wenigstens durch kleine Hilfsmittel ausschalten kann. Und deswegen gehe ich in die Stadt nur noch mit Kopfhörern. Und zwar solche Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich höre dort keine Musik, das würde mich total aus dem Konzept bringen, sondern ich habe die in den Ohren und habe einfach nichts laufen. Die haben so ein Active-Noise-Canceling, das heißt, die weder medizinisch noch technisch irgendwie krass bewandert, aber auf jeden Fall setzt man die sich nicht einfach auf die Ohren und dann kommt durch das, was da auf den Ohren ist, nichts mehr durch, sondern sie sind halt Active Noise Cancelling, das heißt, auf magische Art und Weise ist da irgendwas eingebaut, was die Geräusche halt unterdrückt. Man kann das ein- und ausschalten und das ist der Wahnsinn, das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe mich noch nicht getraut, mit einer Sonnenbrille einkaufen zu gehen, weil mich Licht auch ehrlich gesagt nicht so krass stört. Also ich bin nicht sehr lichtempfindlich. Aber für Leute, die lichtempfindlich sind, warum nicht einfach mit einer Sonnenbrille einkaufen gehen? Gibt es eigentlich kein Problem dabei. Ja, und so kann man das alles ein kleines bisschen austricksen und sich im Alltag ein bisschen besser zurechtfinden. Man muss eben die Sachen rausfinden, auf die man stärker reagiert und versuchen, die Reize, so gut es geht, rauszunehmen. Was natürlich auch funktioniert, ist, das Umfeld einzuweihen. Mir hat es sehr geholfen, in der Familie und unter den Freunden einfach zu sagen, wie bestimmte Situationen für mich sind. Weil wenn man drüber redet, dann können andere natürlich sich auch anpassen und sagen, okay, ich weiß davon und deswegen ist es in Ordnung, dass eine Marie sich zum Beispiel nicht jeden Tag bei mir meldet. Ich habe Freunde gehabt in meiner langen Laufbahn, meines sehr langen Lebens, die sehr enttäuscht gewesen sind, weil zu meiner Hochsensibilität gehört eben auch, dass ich Energietage habe und dass ich absolute energielose Tage habe, wo ich niemanden sehen möchte, niemanden hören möchte. Ich bin sowieso schlecht im Telefonieren und seitdem ich darüber einfach mal angefangen habe, offen zu sprechen, hat die meine Umwelt so krass darauf reagiert, so krass positiv. Und ich meine, selbst wenn sich jemand aussortiert hätte, wäre das auch nicht schlimm gewesen. Aber das ist so gut, darüber zu reden, wenn man das selbst für sich rausgefunden hat, weil wenn ich zum Beispiel überreizt bin, sowieso schon, und mich dann in eine Situation begebe, nur weil ich denke, das wird jetzt von mir erwartet, dass ich mit meinen Mädels noch was essen gehe, in dem völlig überfüllten Restaurant, in das alle gehen wollen am Freitagabend, dann bin ich so überreizt, dass ich ganz genau weiß, dass ich einen Streit vom Zaun breche oder dass ich den ganzen Tag eine Fresse ziehe. Und das muss ja einfach nicht sein. Für niemanden. Weder für meine Freunde noch für mich. Das ist ja einfach total Quatsch. Und deswegen, wenn andere Bescheid wissen, dass ihr sowas nicht mögt, dann macht was anderes. Dann sagt euren Freunden, für mich wäre das perfekte Freundschaftsdate ein Spaziergang. Nur zu zweit. Oder in einer kleinen Gruppe, wo nicht so viele Leute sind, wo nicht so viele Meinungen aufeinander prallen. So reden ist halt wirklich das Wichtigste. Und so gibt es halt ganz viele positive und auch ein paar negative Aspekte, die so eine Hochsensibilität mit sich bringt. Aber wenn man sich kennt, finde ich, dass es eine absolute Superkraft ist. Weil das Beste an so einer Hochsensibilität ist, dass man hochsensibel ist. Man ist gerade auch für die anderen Personen und Freunde und Familie super sensibel. Und eine Sensibilität bringt meistens auch eine Empathie mit sich. Und das ist was, das würde ich niemals hergeben, meine Empathie. Ich weiß, dass es nicht so super viele Tage gibt in der Woche oder im Monat, an denen ich mich zum Beispiel mit Freunden treffen kann. Aber wenn es so dazu kommt, dann weiß ich, dass ich die allerbeste Freundin sein kann, weil ich mega empathisch bin. Ich höre nicht nur zu, was jemand sagt, sondern ich nehme alles auf. Jede noch so kleine emotionale Nuance kann ich aus einer Stimme rauslesen, kann ich aus einem Gesicht rauslesen. Ich bin eine Hellseherin. Okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass sehr sensible Leute, du kannst denen nichts vormachen. Oh mein Gott, wenn mich jemand anlügen möchte, Nein, das lasse ich nicht mit mir machen, weil ich enttarne alles. Ich habe so einen krassen Lügenradar. Mir entgeht einfach nichts, weil ich alles, gibt es nicht diese Sendung? Diese Sendung über diesen Menschen, der diese Kriminalfälle löst und sich da die Körpersprache anguckt. So jemand bin ich. Ich kann mir das angucken und ich kann direkt sagen, lügt dieser Mensch oder nicht. Mit mir muss man gar keinen Tatort gucken, weil ich eh schon in den ersten 5 Minuten alle Fälle gelöst habe, weil ich die ganz genau beobachte, die Leute. Ja, ich bin ein richtiger Gubbi, was das angeht. Also das ist was ultra, ultra Schönes. Aber um nochmal so einen kleinen Negativaspekt reinzubringen, ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Video gewesen ist oder ob es ein Artikel war, und es ging darum, dass hochsensible Menschen im Kindheitsalter abtrainiert bekommen, auf sich selbst zu hören. Es wird gleich Sinn machen, wenn ich es euch erzähle. In diesen Videos und Artikeln ging es um Kinder. So, ich erzähle euch mal von dem ersten, ich glaube, es ist ein Video gewesen. Da ging es um ein Mädchen. Und dieses Mädchen, das war ein kleines Kind, die war ungefähr 3-4 Jahre alt und hochsensibel. Und man hat ihren Tag begleitet. Das war so die erste Stunde des Tages oder die erste Dreiviertelstunde des Tages. Und sie war mit ihrer Mama zu Hause und hat sich gerade, oder die Mama hat sie gerade für den Kindergarten fertig gemacht. Und es ging um das Aufstehen bis zum Weg zum Kindergarten. Und da sind einige Sachen schiefgelaufen. Zum Beispiel beim Zähneputzen. Das Mädchen hat ihrer Mutter immer wieder gesagt, aua, aua, das tut so weh. Und dann hat die Mutter immer sanfter gemacht, die Zähne immer sanfter geputzt und hat gesagt, das kann überhaupt nicht wehtun. Ich tu dir nicht weh. Dem Mädchen hat das aber wehgetan und hat ihr weiter gesagt, aua, aua. Und die Mama hat einfach gesagt, das kann überhaupt nicht wehtun. Und eine weitere Situation war dann auf dem Weg in den Kindergarten. Also die Mama hatte zu Hause noch eine Strumpfhose angezogen, die Schuhe angezogen und hat ihre Tochter dann in den Kindergarten gebracht. Das Mädchen ist stehen geblieben auf dem Weg und hat sich nicht weiter bewegt und hat gesagt, ihr tut was im Schuh weh. Und die Mama hat den Schuh genommen, hat ihn ausgeschüttelt, hat gesagt, da ist nichts drin, da kann nichts wehtun. Ja, das Problem ist, dass nicht das Zähneputzen wehgetan hat, sondern die scharfe Zahnpasta. Und dass auch kein Steinchen im Schuh war, sondern dass es die Naht der Strumpfhose gewesen ist. Und in diesem ganzen Video wurde also gezeigt, dass Kleinkindern, die eine besondere Sensibilität denen gegenüber haben, dass ihnen ihre Wahrheit schon im Kindesalter abgesprochen wird. Und das hat natürlich weitreichende Auswirkungen aufs Erwachsenenleben, weil dieses Kind den eigenen Empfindungen überhaupt nicht mehr vertraut hat, weil ihr immer nur gesagt wird, das kann ja überhaupt nicht sein, das tut nicht weh, da ist nichts im Schuh, die Sonne scheint ja gar nicht so hell, das ist ja überhaupt nicht zu laut. Und dieses Kind ist damit aufgewachsen, alle hochsensiblen Menschen wachsen damit auf, dass sie sich sagen lassen, das stimmt überhaupt nicht, das ist nicht richtig, wie du das empfindest, das passiert so nicht, die Welt ist so nicht. Aber für uns Hochsensible ist die Welt so. Und deswegen verlernen ganz viele hochsensible Personen schon im Kindesalter, sich selbst zu vertrauen und vertrauen viel mehr auf ihr Außen und warten auf Signale, wie sie etwas finden dürfen. Und mein Kopf war so, auf einmal hat alles so krass Sinn gemacht, weil ich eigentlich überhaupt gar keine eigene Meinung habe. Ich bin eigentlich ziemlich meinungslos aufgewachsen, weil das bei mir auch als Kind so gewesen ist. Das kann nicht so sein. Spiel doch mal mit den Kindern, triff dich doch mal hier. Du musst doch mal ein bisschen mehr das machen. Und nein, das tut nicht weh und dies tut nicht weh. Und so wird einem die Meinung irgendwie abtrainiert. Ist das nicht super traurig? Und deswegen ist es so wichtig, dass Menschen, die besonders sensibel sind, davon erfahren, dass sie besonders sensibel sind und dass sie vielleicht auch so aufgewachsen sind und dass es okay ist, ein bisschen anders zu sein und dass es was Tolles ist, ein bisschen anders zu sein und dass man als erwachsener Mensch wieder lernt, auf sich selbst zu hören und den eigenen Emotionen, Gefühlen, Erfahrungen zu vertrauen und nicht immer nur zu gucken, wie andere auf eine Situation reagieren und sich dann anzupassen, weil man sich denkt, ja, der wird's schon wissen. Das wird schon so richtig sein, wie der oder die das macht. Das hat auf jeden Fall mein ganzes Denken, wo ich dachte, diese Hochsensibilität spielt sich vor allen Dingen in meiner Gegenwart ab. Nee. Die spielt sich seit der frühesten Kindheit schon ab. Und ich finde, das ist super wichtig, das zu erkennen, was das auch für Wunden hinterlässt. Bei Kindern, denen die eigene Wahrheit immer abgesprochen wird. Und ja, da muss man eben zu seiner eigenen Wahrheit finden und sich wieder anfangen, mehr zu vertrauen. Das funktioniert natürlich schlechter oder schwieriger oder langsamer im Erwachsenenalter, als das als Kind passieren würde. Aber es ist so wichtig, damit anzufangen. Und vielleicht hört ja auch irgendjemand zu, vielleicht eine Mama oder ein Papa, und das Kind ist hochsensibel und die verstehen dieses Kind jetzt und fangen jetzt damit an, besser auf das Kind einzugehen oder das für voll zu nehmen, die Schmerzen, die es hat. Obwohl jeder normale Mensch vielleicht sagen würde, wie kann man da Schmerzen haben, ja? Also das macht ja jetzt gar keinen Sinn. Und genau dafür habe ich diesen Podcast aufgenommen, damit ihr euch, ihr ganzen tollen, hochsensiblen Menschen, nicht mehr alleine fühlt. Es ist was Wunderbares, so empfindsam zu sein für diese Welt. Und es braucht ganz, ganz viele sehr sensible Menschen. Ich habe also meinen Frieden mit meiner Hochsensibilität gefunden. Ich arbeite immer noch daran, dass ich mir mehr vertraue als anderen Personen. Aber ich glaube, ich bin da schon ein ganz gutes Stück weitergekommen. Ja, jetzt habe ich ganz schön lange geredet. Das war also meine Podcast-Folge zur Hochsensibilität. Vergesst nicht, mir eure Strichlisten zu schicken auf Instagram. Wie habt ihr bei dem Test abgeschnitten? Und denkt ihr, dass ihr hochsensibel seid oder vielleicht auch nicht? Wusstet ihr es vorher oder habt ihr heute vielleicht auch einfach was Neues über euch kennengelernt, erfahren? Das würde mich sehr doll interessieren. Ich hoffe, dass ihr noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer habt, wenn ihr diese Podcast-Folge hört. Ich würde mich unglaublich doll freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und vielleicht eine Bewertung hinterlasst, wenn er euch gefällt. Darüber freue ich mich immer sehr, sehr doll. Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, über was ich das nächste Mal sprechen soll, dann schreibt mir das auch bei Instagram. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. You have 1,000 eyes.